Ich habe ein Buch gelesen über die anatomischen und physiologischen Prozesse während der Geburt. Und da gab es auch immer wieder Übungen zur Geburtsvorbereitung. Und sehr viel ging es darum, die Geburtswege zu visualisieren. Irgendwann ging es mir ein bisschen auf die Nerven, dass das ständig dort stand, weil ich dachte, ja, ist gut, ich habe es jetzt verstanden. Und irgendwann dann ein Lineal genommen, die Glatze meines Mannes gemessen, gedacht, gut, 8 Zentimeter Durchmesser. Das erste Ziel unter der Geburt ist, die Glatze meines Mannes zu erreichen.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich, eure Gastgeberin, und heute gibt es hier mal wieder einen Geburtsbericht, und zwar von Salome. Salome hatte mir geschrieben und sich bedankt, dass es diesen Podcast gibt. Sie war nämlich in ihrer ersten Schwangerschaft auf der Suche nach Informationen zu Schwangerschaft und Geburt drauf gestoßen. Und während ihres Umzuges, also sie ist nochmal umgezogen in der Schwangerschaft, hat sie beim Kistenpacken dann immer Podcast gehört. In ihrem Umfeld wurde sie die ganze Zeit von relativ negativen Geburtsberichten nahezu bombardiert. Und sie schrieb, dass es ihr dann Mut und Selbstvertrauen gegeben hat, den Podcast zu hören, insbesondere die schönen positiven Geburtsberichte. Und dass sie sogar glaubt, Teile des Podcasts könnten dazu beigetragen haben, dass die Geburt dann für sie ein bestärkendes, positives Erlebnis war. Und das freut mich natürlich wahnsinnig doll. Und das ist natürlich auch eine Motivation, diesen Podcast zu machen, euch zu stärken und mit Wissen zu versorgen und ja, damit ihr gute, informierte Entscheidungen treffen könnt und einfach auch seht, dass es doch in der Regel ein ganz normaler Prozess ist. Ja, und dann habe ich Salome einfach eingeladen und jetzt bist du da, liebe Salome. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke.
Salome, erzähl doch mal, wie war das, als du erfahren hast, dass du schwanger bist? Wie war so die erste Zeit? Lief alles gut und normal? Und ach ja, genau, du bist ja in der Schweiz, also interessiert mich natürlich besonders auch, ja, wie das da alles so gelaufen ist. Vielleicht gibt es ja auch kleine Unterschiede.
Die Schwangerschaft selbst war eigentlich recht unkompliziert. Wir haben uns im Ende April entschieden, dass langsam Zeit wäre, über Nachwuchs mal nachzudenken. Und wir gingen davon aus, dass ja schon innerhalb des nächsten Jahres wird das dann funktionieren. Und 2 Monate später hatten wir dann den positiven Schwangerschaftstest in der Hand.
Wow, richtig schnell.
Ja, die erste Woche hat es ein bisschen gedauert, bis sich das so richtig gesetzt hat im Kopf, weil der Test sehr schwach positiv war. Also im ersten Moment dachten wir, der ist doch mal negativ. Und wenn man dann ganz genau hingeschaut hat, konnte man so einen ganz dünnen zweiten Strich sehen.
Wir sagen immer gerne, ein bisschen schwanger gibt's nicht.
Ja, es hat dann schon ein Weilchen gedauert, bis wir realisiert haben, doch, es ist Nachwuchs unterwegs.
Ja.
Und so richtig realisiert haben wir es dann beim ersten Ultraschall in der 8. oder 9. Woche, als man dann wirklich dieses kleine Gummibärchen im Ultraschallbild gesehen hat mit Herzschlag und allem.
Toll, da wart ihr dann auch zu zweit dort und habt euch überzeugt.
Ja, mein Mann arbeitet als Berufsschullehrer für Krankenpflege und hatte immer so relativ flexibel Zeit, sich anzupassen, wann ich meine gynäkologischen Termine habe.
Toll.
Und konnte bis auf einen Termin eigentlich alle Termine mitkommen.
Ja, super. Ja. Und wie ging es dir? Also hast du auch körperlich direkt gemerkt, ah ja, okay, jetzt bin ich schwanger.
Ich war extrem müde. Schon, okay. Also eigentlich ab Beginn der Schwangerschaft, ich war arbeiten, ich habe geschlafen und ich habe gegessen. Mir ging nicht mehr.
Ja.
Und später, als dann klar war, doch, ich bin wirklich schwanger, habe ich dann gedacht, ja, wahrscheinlich war ich wegen der Schwangerschaft so müde.
Ja.
Einige Tage nach der ersten Kontrolle mit der ersten Blutentnahme kam dann auch der Anruf der Gynäkologin, dass ich Schilddrüsenhormone substituieren muss und Eisen. Da dachte ich mir, ja, es erklärt die Müdigkeit wahrscheinlich schon auch noch ein Stück weit.
Ja, ja.
Genau.
Also du hattest du eine Schilddrüsenunterfunktion?
Genau, ja.
Ja, okay.
Also da jetzt alles wieder gut ist,
ja,
ging ich davon aus, dass es schwangerschaftsinduziert war.
Ja, ja, genau. Na, also man hat da einfach auch dann einen anderen Bedarf.
Ja.
Genau. Wenn das behandelt ist, ist das auch unproblematisch.
Und ansonsten dachte ich, ja gut, wenn ich nur müde bin, schlafen habe ich Zeit im Moment, kann ich machen. Und dann so in der 10. Woche oder in der 7. Woche sogar hat die Übelkeit von jetzt auf sofort angefangen, sehr starke Morgenübelkeit. Ja. Ich war 3 Tage krank sogar bei der Arbeit, weil einfach nichts drin blieb, was drin bleiben sollte.
Ja.
Dann ging es dann langsam, war einfach bis zur 13. Woche starke Appetitlosigkeit.
Mhm. Und hast du für dich so einen Weg gefunden, damit umzugehen, oder war es einfach nur schlimm? Also hast du so Dinge rausgefunden, die helfen? Also manchmal hilft ja zum Beispiel, dass man noch im Bett liegen bleibt und schon was knabbert, ja, so dass, dass man den Magen schon mal so ein bisschen beruhigt, bevor man überhaupt erst aufsteht. Pfefferminztee, ja.
Pfefferminztee hat mir sehr gut geholfen.
Okay.
Und bei der Arbeit, wir hatten keine Maskenpflicht mehr, aber da wir immer wieder Tätigkeiten haben im Krankenhaus, wo wir mit Maske arbeiten müssen, habe ich einfach die ganze Zeit Maske getragen und so 2-3 Tropfen Zitronenöl reingetan. Das hat sehr schön alles andere überdeckt.
Gerüche sind ganz toll manchmal, ja. Also wirklich dieses Riechfläschchen, ja, sozusagen.
Ja, ich hab mir eins in die Maske eingebaut.
Ja, perfekt, richtig gut. Ja, super.
Und halt einfach immer wieder essen und nicht zu viel wollen.
Ja, genau. Kleine Portionen immer zwischendurch was essen, ne, um den Blutzuckerspiegel so ein bisschen konstant zu halten, dass der gar nicht so große Schwankungen hat. Ja, das hilft manchmal.
Und dann so ging es einigermaßen.
Ja, super. Und dann ging es irgendwann aber weg oder besser?
Ja, ab der 13. Woche war es dann relativ schnell weg.
Ja.
Also konnte ich wieder zumindest Salziges relativ eigentlich normal essen und einfach Süßes. Also Schokolade habe ich bis in den 6., 7. Monat gar nicht essen können.
Interessant.
Und Kaffee hat mir auch vom einen auf den nächsten Tag nicht mehr geschmeckt.
Das ist spannend, das höre ich ganz oft. Dass wirklich der Kaffee plötzlich nicht mehr lecker ist. Verrückt, ja?
Nein, gar nicht, aber.
Das Baby sagt nein, danke. Tut mir nicht so gut, mag ich nicht.
Und als die Übelkeit weg war, blieb einfach diese ständige Müdigkeit.
Ja.
Und die hat mich vor allem bei der Arbeit auf der Intensivstation sehr stark eingeschränkt, weil ich auch Mühe hatte, mich zu konzentrieren.
Ja.
Wir hatten zum Glück eine nicht allzu strenge Phase, aber ich fühlte mich dann nicht in der Lage, mehr als einen Patienten zu betreuen. Und wenn wir voll sind oder alle Betten belegt haben, hätte ich auch 2 Patienten betreuen müssen.
Ja.
Und da fühlte ich mich kognitiv einfach nicht in der Lage dazu.
Ja. Und dann bist du früher ins Beschäftigungsverbot gegangen?
Gibt kein Beschäftigungsverbot bei uns.
Ach so?
Also wir sind eingeplant eigentlich bis zum Geburtstermin.
Ach.
Wenn wir reduzieren wollen bei der Arbeit, braucht es eine Krankschreibung
von der
Gynäkologin. Und bei uns ist so, jetzt auf der Intensivstation haben wir eine Funktion der Pflege, die Schichtleitung übernimmt. Sprich, die ist für koordinative Tätigkeiten zuständig. Sie teilt die Patientin den Pflegenden zu, koordiniert Neueintritte, welcher Pflegende hat Kapazität für den nächsten Neueintritt, ist ein mehr besseres Telefonsekretariat, Telefone klingeln und hat, wenn es geht, keine eigenen Patienten, sondern hilft und unterstützt den anderen. Bei uns ist es so geregelt, dass dann ab dem 6., 7. Monat die Pflege eigentlich nur noch, also die Schwangere nur noch Schichtleitungsdienste hat und nur noch Frühdienst, weil ab 8 Wochen vor Entbindung ist dann ein Beschäftigungsverbot ab 20 Uhr.
Ah ja, okay. Wow, okay. Das ist ja doch ganz schön anders als bei uns.
Ja.
Genau. Und hast du überlegt, ob du dich krank schreiben lässt? Also wäre das eine Möglichkeit gewesen oder hast du einfach gedacht, okay, so schaffe ich, weiß ich mich durch?
Da es relativ oder verhältnismäßig ruhig war und es tatsächlich möglich war, dass ich nur einen Patienten betreue, habe ich es nochmal versucht.
Ja.
Auch immer mit der Option, ich kann meiner Gynäkologin anrufen und sagen, ich brauche doch eine Krankschreibung.
Ah, okay, das habt ihr so verabredet.
Genau, im Oktober fand ich dann doch früh schon bereits von der Arbeit zu fehlen, weil ich auch eigentlich sehr gerne arbeite. Und ich habe einfach geschaut, dass ich eher die Dienste am Bett abtauschen kann, dass ich Schichtleitungsdienste übernehme. Und die Nachtdienste habe ich auch abgetauscht dann die letzten 6, die ich noch hatte, weil ich einfach die Nachtdienste ging gar nicht mehr.
Ja.
Ich bin normalerweise
wenn du
sehr
eh schon
gut
so müde
im Umstellen.
Warst, ne?
Genau.
Oh je.
Und während der Schwangerschaft, ich habe 6 Nachtdienste im Monat gehabt und bin eigentlich auf jedem einzelnen Dienst irgendwann eingeschlafen.
Oh nein, oh du Arme.
Und es ist tragbar durch das Team. Man wird schon geweckt, wenn man gebraucht wird und auch die Alarme hört man schon, aber es ist unangenehm.
Ja,
und dann habe ich die 6 Nachtdienste zum Glück abtauschen können und dann eigentlich ab Oktober keine Nachtdienste mehr gehabt und ab Januar nur noch Frühdienste.
In welcher Woche warst du da?
Ich glaube, es war irgendwas zwischen der 20. und der 30.
Ah ja, okay.
Ja, dort habe ich dann auch auf 50% reduziert, also halbtags gearbeitet, weil nach Weihnachten hat es recht angezogen. Also wir haben die Betten eigentlich warm weitergegeben.
Oh je.
Der erste raus, der nächste rein.
War unheimlich viel los.
Ja, und sehr viele Infektionskrankheiten. Und es war einfach nicht möglich, dass ich nicht mehr ans Bett gehe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schaffe es nicht zum Nein sagen, ich reduziere auf 50%, ich verlasse um 11 Uhr das sinkende Schiff und dann gehe ich nach Hause.
Ja, genau. Und das hat dir bestimmt ordentlich gut getan, ne?
Sehr, ja.
Ja.
Man merkt plötzlich wieder was vom Leben.
Ja.
Also vom Leben, nein, vom Tag halt einfach.
Ja klar, na, wenn man sonst nur schläft und isst, ne?
Genau. Und also ich glaube, der Umzug, den wir im Oktober hatten, da war ich in der 12. Woche.
Ihr seid ja dann auch noch umgezogen. Ach Gott.
Genau, in der 12. Woche war der Umzugstag und da merkte ich einfach, durch das Packen und Kisten einräumen, ausräumen, ich hatte einfach keine Zeit, die Batterien wieder aufzuladen.
Ja.
Ich glaube, das hat einfach diese Müdigkeit noch extrem verstärkt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Oh Mann. Eieiei, okay. Also es war ordentlich anstrengend, weil du gearbeitet hast, ihr noch umgezogen seid.
Genau.
Und so.
Ja. Es lief viel.
Es lief viel. Mhm.
Ja.
Und deine Verwandtschaft und Freunde haben dir immer noch schöne Horrorgeschichten erzählt nebenbei.
Einfach immer wieder so eingestreut, teilweise auch Geschichten, die sie gehört haben von anderen, die sie gehört haben.
Oh Gott.
Ich glaube, auch diese Geschichten haben ihre Berechtigung. Ich weiß von einer Freundin, die hatte wirklich eine schwierige Geburt.
Klar.
Die muss auch darüber sprechen können. Es war vielleicht der Zeitpunkt sehr ungünstig mit der eigenen Schwangerschaft.
Absolut, genau. Also das finde ich auch immer. Ne? Ich finde das klar. Also man merkt ja dann auch oft, dass Menschen so Redebedarf haben. Aber halt bitte nicht einer Schwangeren gegenüber, der das gerade bevorsteht. Weil das hilft einem einfach nicht. Ne? Und da muss man jetzt wirklich dann auch das eigene Bedürfnis mal ein bisschen zurückstellen, das zu erzählen und muss das vielleicht jemand anderem erzählen oder zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, wenn das Baby dann da ist, dann kann man ja auch seine eigene Geschichte mal rausrücken.
Und es sind teilweise nicht mal die ganzen Geburtsgeschichten, sondern einfach auch einzelne Sätze wie...
So, Achtung, jetzt kommen vielleicht auch ein paar Sätze, wenn ihr gerade schwanger seid, wo ihr vielleicht lieber 15 Sekunden mal kurz vorspringt.
Ja. Es hat mir alles untenrum verrissen, ich musste in OP genäht werden. Ich weiß nicht, wie ich das ohne PDA überlebt hätte. Und ich wusste, ich möchte, wenn es irgendwie geht, keine PDA, weil ich das einen sehr unangenehmen Eingriff finde. Die Vorstellung, dass mir jemand hinten während zwischen Wehenpausen in den Rücken sticht,
Ja, also das macht was mit einem, ne? Wenn man dann solche Sätze immer wieder hört, weil das nimmt man ja irgendwie dann doch mit. Und gerade in der Situation, also wenn man in der Situation ist, dass man auf dieses Ereignis zugeht, dann macht das natürlich total was mit einem. Ja, und hast du mal dann was gesagt? Nein, danke, bitte erzähl's mir gerade nicht. Das fällt einem ja auch schwer dann, ne? Sowas abzuwehren oder man merkt es vielleicht auch nicht.
Tatsächlich erst gegen den Schluss.
Ja.
Es ist ein Lernprozess.
Total.
Ja. Und vor allem, als ich gemerkt habe, es tut mir gut oder es geht mir besser, wenn ich die positiven Aspekte der Geburt höre, als diesen Prozess in Gang gesetzt, auch zum Sagen, ich mag es jetzt, kannst mir es gern später erzählen, aber nicht jetzt.
Ja. Super, okay. War direkt klar, wo das Kind zur Welt kommen sollte? Also hattest du da gleich schon so eine Idee zu oder habt ihr da drüber nachgedacht?
Es war für mich von Anfang an eigentlich relativ klar, in der Klinik zu entbinden. Einerseits durch meinen Beruf, weil wir haben sehr selten Gebärende bei uns, aber wenn, dann die schlechten Outcomes oder die komplikationsreichen Geburten landen, dann, weil ich auf der Intensivstation arbeite. Es ist nicht eine so große Klinik, wir haben 200 oder 300 Betten, aber wir sind die Zentrumsklinik hier vom Kanton.
Okay.
Also wir sind im Kanton die größte Klinik und ich wollte einfach diese Sicherheit haben, dass wenn irgendetwas ist mit mir oder mit dem Kind, dass wir die Versorgung haben, die wir brauchen, ohne unter Geburt verlegt zu werden oder nach der Geburt noch notfallmäßig verlegt zu werden.
Okay,
und eine Hausgeburt kam für mich nicht in Frage und Geburtshäuser gibt es fast keine hier in der Gegend.
Ah ja, okay.
Und ebenfalls einschränkend für die Hausgeburt ist, ich habe mal ein bisschen recherchiert, man findet fast keine Hebamme, die Hausgeburten hier begleitet.
Ah ja, okay. Ist auch so schwierig, gell? Ja, es wird bei uns auch immer schwieriger oder ist ja auch schon ewig ein Problem.
Mhm.
Okay, gut, aber du warst da, für dich war das sowieso so, dass du in die Klinik wolltest. Und hattest du schon eine oder wie hast du dir die gesucht?
Es ist die einzige Geburtsklinik hier in der Gegend.
Ah, okay.
Oder zumindest in der Nähe. Man könnte auch ein bisschen weiterfahren, aber ich wusste, ich habe hier eine Kinderstation, wenn es braucht. Ich habe hier die medizinische Rundumversorgung, die ich brauche, falls ich es brauche, habe ich die.
Ja.
Ich wusste, ich habe keine Lust, eine halbe Stunde Auto zu fahren, wenn ich will.
Okay. Dann warst du auch ganz zufrieden sozusagen mit dem, was es da gab.
Ja, genau.
Okay, gut. Wie ging es dann los? Das ist ja immer so eine Frage, ne? Also in der Geburtsvorbereitung ist es, glaube ich, immer so die drängendste Frage. Wie geht es eigentlich los und wann weiß ich dann, wann ich in die Klinik losfahren muss? Ne? Also das ist ja immer was einen sehr beschäftigt. Also wie ging es bei dir los?
Ich habe in der 37. Woche oder 36. Woche aufgehört zu arbeiten, habe mich dann 100% krank schreiben lassen. Also ein bisschen, je dicker der Bauch, desto kürzer die Arme. Ich habe einfach gemerkt, ich brauche noch ein bisschen die Pause, um mich auch innerlich noch auf die Geburt fertig vorbereiten zu können. Und habe dann aufgehört zu arbeiten, habe mich krank schreiben lassen, habe dann mit meinem Mann immer wieder mal spazieren gegangen oder mit unserem alten VW-Bus eine kleine Tour gemacht. Und am 31. März abends hat es dann so angefangen, dass ich ein bisschen ein leichtes Ziehen im Unterbauch hatte. Und da ich von Freunden immer gehört habe, wenn es geburtsrelevante Wehen sind, das merkst du.
Ja.
Dachte ich, ja gut, Periodenschmerzen sind stärker, sind vielleicht jetzt Senkwehen oder Übungswehen, weil ich bisher bis zu diesem Tag eigentlich nie irgendwelche Beschwerden hatte von der Schwangerschaft, keine Senkwehen oder keine spürbaren Senkwehen, keine Übungswehen. Sind dann ins Bett gegangen, mein Mann und ich, und um 3 Uhr früh bin ich aufgewacht am 1. April. Ich dachte erst, weil ich aufs Klo muss, bin dann auch entsprechend Wasser lösen gegangen, wollte wieder schlafen und dann gemerkt, der Druck ist doch stärker, als ich, dass es mich nicht mehr schlafen lässt. Bin dann noch ein bisschen im Bett geblieben, weil ich keine Lust hatte, um 3 Uhr früh aufzustehen. Konnte aber irgendwann nicht mehr ruhig liegen und damit mein Mann weiter schlafen konnte, bin ich dann aus dem Zimmer raus, ein bisschen durch die Wohnung gewandert. Und irgendwann gemerkt, ja, es nimmt nicht zu vom, ja, es war eher ein Druck, Schmerzen waren es nicht, aber der Druck nimmt eher nicht zu, ist eher unregelmäßig. Habe dann angefangen, mir ein bisschen die Zeiten aufzuschreiben, wann diese Wehen kommen. Der Abstand war irgendwo zwischen 5 und 10 Minuten. Die Wehe dauerte also vielleicht 10 bis 20. So nach 1,5 Stunden dachte ich dann gleich, ja, ich rufe vielleicht mal in der Klinik an. Vielleicht haben die noch einen Tipp, wie ich unterscheiden kann, ob es jetzt Übungswehen oder geburtsrelevante Wehen sind. Und habe vor dem Anruf dann aber meinen Mann geweckt, weil ich dachte, ja, wenn ich jetzt anrufe und die finden, komm mal vorbei,
ja, ist dann gemein, ist es ein bisschen sehr abrupt,
so, wir gehen jetzt.
Ja.
Dann habe ich angerufen in der Klinik, die haben mir die Empfehlung gegeben, mal warm zu baden oder zu duschen. Und weil ich um 4:30, 5 Uhr nicht die Badwanne einlassen wollte, da habe ich einfach unter die Dusche gegangen. Und da haben dann die Wehen doch recht zugenommen, von der Intensität her, vor allem auch von der Regelmäßigkeit. Aber selbst da war für mich noch nicht klar, dass das jetzt die Geburtswehen sind.
Also hast du es noch nicht so richtig geglaubt?
Nein, vor allem, weil ich die ganze Schwangerschaft durchgesagt habe, ich entbinde nicht am 1. April.
Ach so. Okay, das hat das Kind gehört.
Ja, wahrscheinlich hat das Kind von erst recht.
Ja. Es hat nur 1. April gehört. Kinder verstehen ja noch nicht so
genau.
Gut. Nein.
Und irgendwann musste ich mich dann auch wirklich auf die Wehen konzentrieren, konnte nicht mehr noch irgendwas anders machen dazwischen.
Ja.
Und da hat mein Mann dann angefangen, die Kliniktasche zu packen oder fertig zu packen. Mir auch geholfen, die Kleider anzuziehen, weil irgendwann die Phase kam, wo ich keine Wehenpause mehr hatte. Es war eigentlich immer, irgendwo hat es geschmerzt. Während der Wehe mehr und zwischen den Wehen aber auch unangenehm.
Ja, das gibt es manchmal, dass so ein kleines Plateau erhalten bleibt, ne? Also dass die Wehe nicht so ganz, ganz weggeht, also schon deutlich besser wird, aber so ein bisschen was irgendwie noch da bleibt, das ist auch ganz schön anstrengend.
Und bei mir war dann nicht mehr wohl zu Hause.
Ah, ja.
Ich habe dann gemerkt, ich möchte jetzt gerne mal zumindest in die Klinik mal zur Kontrolle.
Du willst mal Unterstützung haben und mal jemand, der sagt, ist alles okay soweit.
Genau. Ja.
Gut. Ist auch ein guter Zeitpunkt, dann zu entscheiden, okay, das brauche ich jetzt, da gehe ich jetzt hin.
Mhm. Genau, dann haben wir in der Klinik angerufen, die Situation nochmal beschrieben, dass die Wehen zunehmen, regelmäßiger sind und auch für mich keine Wehenpause mehr wirklich da oder kein schmerzfreies Intervall mehr vorhanden ist. Und dann wollten wir uns auf den Weg machen und dann ist mir aber nochmal so übel geworden, dass wir noch eine Weile zu Hause geblieben sind. Eine halbe Stunde, bis diese starke Übelkeitswelle vorbei war. Mein Mann hat dieses Zeitfenster ausgenutzt, noch kurz den Geschirrspüler auszuräumen.
Sehr gut.
Genau, und dann sind wir relativ langsam zum Auto gegangen. Also er hat erst das Auto beladen mit der Babyschale und in meinem Gepäck, ist mich dann abholen gekommen. Und dann ging es in den Lift, Wehe abgewartet, aus dem Lift, Wehe abgewartet, zum Auto, wieder abgewartet.
Also mit vielen Pausen seid ihr dann
mit vielen Pausen,
zur Klinik gewandert.
Genau, und im Auto ging es dann relativ gut, weil wir auch nur 5 bis 10 Minuten Fahrt hatten zur Klinik.
Ah ja, das ist erstaunlich, weil die meisten sagen immer, die Autofahrt war ganz schlimm durch diesen Anschnallgurt, ne, und dass man sich so nicht so richtig bewegen kann, finden das viele sehr unerträglich, aber für dich war es völlig okay.
Es war aushaltbar.
Ja.
Also ich bin froh, dass wir nicht länger fahren mussten.
Ja, okay.
Genau, und sind wir bei der Klinik angekommen, haben uns beim Gebärsaal dann angemeldet. Der Weg vom Auto zum Gebärsaal auch wieder in kleinen Portionen.
Mit vielen Pausen.
Genau, und sind dann dort von zwei Hebammen begrüßt worden, einer Studierenden mit ihrer Begleitperson und dann ins Gebärzimmer geführt worden.
Mhm.
Dann wurde als erstes ein CTG geschrieben oder zumindest ein CTG angelegt. Ich habe nicht viel mitbekommen davon, was auf dem CTG gelaufen ist. Es war erstens hinter mir und zweitens haben die Alarme genau gleich getönt wie bei uns auf der Intensivstation.
Oh nein.
Und es war für mich dann so nicht, ich wirklich jedes Mal, irgendwas alarmiert. Ich glaube, ich muss schauen, bis ich mir, nein, ich muss nicht. Ich bin nicht am Arbeiten.
Ja, oh, okay. Das hat dich total getriggert, so arbeitsmäßig. Ja. Oh mein
Gott. Genau. Mhm.
Brauchtest du ein bisschen, um da dich entspannen zu können. Aber konntest du das dann? Hast du das dann hingekriegt so?
Mit Anleitung. Also ich habe keinen Geburtsvorbereitungskurs besucht. Ich habe mich vor allem eben Podcasts gehört, eingelesen ein bisschen. Und ich hatte aber sehr Mühe, dann während der Wehe mich zu entspannen. Mit Anleitung ging es. Ich brauchte wirklich so diese punktuelle, entspann deine Hände, Arme, Schultern, so wirklich punktuell die Körperteile anzusteuern. Parallel hat die Studierende versucht, noch ein Anamnesegespräch zu führen.
Oh je. Yeah. Okay,
war die Hälfte der Fragen blieb unbeantwortet.
Interessant, warst du vorher zur Anmeldung dort gewesen? Also, dass die schon, macht man sowas also bei euch nicht?
Die Gynäkologin hat mich angemeldet zur Geburt.
Ah, okay. Mhm.
Mit allen medizinisch relevanten Daten. Aber das Einzige, was ich war mal bei einer Führung durch den Gebärsaal, einfach um zu wissen, wo muss ich hin, wenn wir dann gebären. Dass ich ein bisschen weiß, wie ist der Weg durch die Klinik. Weil obwohl ich im gleichen Krankenhaus arbeite, sind es zwei verschiedene Standorte. Also ich bin am Hauptstandort, die Frauenklinik ist ein bisschen ausgelagert und wir wollten einfach wissen, wo geht der Weg durch, bis wir zum Gebärsaal kommen.
Ja, ja. Und hattest du den auch schon mal gesehen? Warst du schon
wir waren drin.
Das ist auch immer gut,
Führung,
ne? Dann fühlt man sich
haben sie uns
ein
einfach die verschiedenen Einrichtungsgegenstände gezeigt, die sie in jedem Gebärsaal haben dort. Ja. Also die Badewanne, ein Gebärhocker gab es, einen großen Ball zum Draufsitzen, das Gebärbett, wie man das einstellen könnte und so.
Ja,
genau.
Das finde ich immer gut, wenn man das einmal schon mal gesehen hat. Ne? Dann hat man schon so ein Gefühl, man weiß, wo man jetzt dann hingeht. Ne? Und es ist
ja,
nicht
genau,
so dieses ganz Unbekannte. Schön. Okay, also dann bist du dort angelandet. Es wurde ein CTG geschrieben. Du hast dich langsam an die ganzen Geräusche gewöhnt, die dir sehr vertraut waren aus deiner Arbeit und konntest dich dann mit Anleitung entspannen.
Genau.
Halbwegs, so wie man sich
halbwegs
mit Wehen entspannen kann. Ne? Aber genau, also konntest gut mit den Wehen arbeiten offensichtlich.
Und ja, was auch geholfen hat, war laut zu sein während den Wehen.
Ah ja.
Ja, also man hat gehört, dass ich ein Kind kriege.
Ja. Hast du getönt, ja?
Ja, ja.
Und
es relativ laut, aber es hat gut getan.
Ja, super. Das ist toll, ne? Wenn man das so für sich feststellt, dass das irgendwie hilft. Sehr schön. Mhm.
Ja, und das Anamnesegespräch, eben die medizinischen Daten hatten sie schon. Es ging vor allem auch darum, habe ich irgendwelche Vorstellungen oder Wünsche bezüglich der Geburt.
Ja, und hattest du die?
Eher, also nicht wirklich ein Geburtsplan, eher so einzelne Vorstellungen oder Wünsche. Zum Beispiel, für mich war klar, mein Mann wusste das auch, wenn irgendetwas mit mir ist nach der Geburt oder dem Kind, ich möchte, dass mein Mann beim Kind bleibt. So zum Beispiel, ich konnte mir in meiner Vorstellung von der Geburt nicht vorstellen, dass ich in der Badewanne gebäre oder auch die Wehen in der Badewanne verarbeite. War am Schluss trotzdem im Wasser, hat gut getan.
Ah, toll. Man muss es immer ausprobieren.
Genau, und ich wusste, wenn es irgendwie geht, möchte ich keine PDA. Eben weil ich diesen Eingriff für mich nicht vorstellen konnte. Aber ansonsten war für mich auch so meine Vorstellung von der Geburt, ich bin dort in professionellen Händen. Die wissen, wie eine Geburt läuft. Ich lasse mich anleiten und die wissen, was sie tun.
Mhm. Und konntest du das gut, dich so da reingeben?
Ja.
Ja.
Hat sehr gut funktioniert. Also
dann war es für dich das Richtige.
Ich habe nach der Geburt gesagt, ich habe meine Selbstständigkeit am Eingang abgegeben und nach der Geburt die wieder angenommen.
Okay.
Nein, ich habe mich wirklich einfach führen, an die Hand nehmen lassen und führen lassen durch die Hebamme.
Und was hast du noch in Erinnerung von der Geburt? Es ist ja vieles verschwimmt ja dann auch so im Nachhinein, ne? Weil man so Wehe für Wehe so verarbeitet. Und
ich hatte einen sehr starken Tunnelblick. Also ich weiß auch nicht mehr, wann mein Mann wo war.
Ja.
Ich weiß auch, der war im Raum, einmal hat er die Tasche geholt. Weil ich habe noch gesagt, dass wir reingegangen sind, lass die Tasche noch im Auto, wahrscheinlich werden wir wieder nach Hause geschickt. Weil zum Zeitpunkt, als wir in der Klinik waren, war ich erst seit 3,5 Stunden mit Wehen beschäftigt.
Mhm.
Und da ich als Erstgebärende mit 12 bis 16 Stunden Geburt gerechnet habe, dachte ich, ja,
Das kann jetzt nicht sein. So schnell geht's
nicht. Ist noch nicht ein großer Geburtsfortschritt vorhanden. Wahrscheinlich werden wir nochmal nach Hause geschickt, um dort noch ein bisschen die Wehen verarbeiten zu können. Genau, und wir hatten dann, nachdem wir eine halbe Stunde im Gebärsaal waren, war Schichtwechsel der Hebammen. Und auch da kam wieder eine Studierende und ihre Berufsbildnerin oder Ausbildnerin. Und da weiß ich noch, die war auch im 8. Monat schwanger.
Oh. Wow, okay.
Und die haben dann so im Scherz gesagt, ja, sie haben jetzt die schwangere Hebamme zu mir geschickt, weil sie davon ausgegangen sind, dass eine Erstgebärende nicht in der Frühschicht entbinden wird.
Ah ja, okay.
Genau,
und wir ahnen schon, dass alle sich ein bisschen geirrt haben.
Sehr. Die Studierende hat dann die erste Muttermundkontrolle durchgeführt, nachdem wir eine Stunde dort waren, um 7:30 rum war das, und hat den Muttermund getastet und mir dann mitgeteilt, dass wir bereits bei 8 Zentimeter offen sind.
Ja, Wahnsinn.
Ich habe es ja erst nicht ganz geglaubt.
Du hast gedacht, Studierende muss noch ein bisschen üben.
Nein, mehr, dass sie den 1. April lausen ist.
Ach so, das wäre ja gemein gewesen. Oh la la.
Nein, ich habe einfach nochmal nachgefragt, ob sie das jetzt ernst meint.
So ist.
Bereits gedacht, weil ich null damit gerechnet habe.
Ja. Wow, mein Mann, was hat das mit dir gemacht?
Oh, ich glaube, ich kriege heute ein Kind.
Dann hast du es geglaubt.
Ja, genau.
Ja.
Und mein Mann meinte dann so aus dem Hintergrund, hey, jetzt hast du die Größe meiner Glatze erreicht. vielleicht zum Ausholen, ich habe ein Buch gelesen über die anatomischen und physiologischen Prozesse während der Geburt. Und da gab es auch immer wieder Übungen zur Geburtsvorbereitung. Und sehr viel ging es darum, die Geburtswege zu visualisieren. Irgendwann ging es mir ein bisschen auf die Nerven, dass das ständig dort stand. Weil ich dachte, ja, ist gut, ich habe es jetzt verstanden. Und irgendwann dann ein Lineal genommen, die Glatze meines Mannes gemessen, gedacht, gut, 8 Zentimeter Durchmesser. Das erste Ziel unter der Geburt ist, die Glatze deines Mannes zu erreichen.
Okay, und dann hattest du die schon. Und er wusste das auch. Witzig.
Und währenddessen hat die zweite Hebamme im Raum die Badewanne eingelassen, weil ich auch gesagt habe, mir der Rücken schmerzte so sehr. Und auch mir war einfach nicht mehr wohl auf dem Gebärbett. Aber ich konnte mich auch nicht gut bewegen, weil jede Bewegung sehr schmerzhaft war. Und eben... Ich konnte mir im Vorhinein nicht vorstellen, ins Wasser zu gehen unter der Geburt, aber durch das, dass ich mir einfach führen ließ durch die Hebammen, dachte ich, ja gut, wenn sie meint, das Wasser tut mir gut, dann gehen wir jetzt ins Wasser. Und es hat auch tatsächlich geholfen. Es führte dazu, dass zwischen den Wehen wirklich wieder schmerzfreie Episoden.
Ja, das macht das Wasser. Das ist ganz oft so, ne, dass man einfach die Wehenpausen wieder stärker spüren kann. Ne? Also dass die Wehen oft ein bisschen erträglicher sind, aber auch, dass die Pausen sich irgendwie nochmal besser sortieren. Also das ist das, was wirklich ganz, ganz viele Frauen sagen. Und ich finde es toll, dass du es ausprobiert hast, obwohl du ja eigentlich so gegen das Wasser ein bisschen warst. Ne? Das ist toll, wenn man dann so flexibel ist zu sagen, okay, ich probiere es jetzt.
Mhm.
Mal gucken. Ja, schön.
Und genau, und es hat auch geholfen, zwischen den Wehen, in den Wehenpausen sich wirklich hängen zu lassen und komplett entspannen zu können.
Ja.
Weil einfach durch das Wasser kein Gewicht mehr vorhanden war.
Ja, durch diesen Auftrieb, ne, das ist total angenehm.
Mhm. Genau.
Und man kann sich auch ein bisschen einfacher bewegen, ne, so.
Ja.
Ja.
Deutlich einfacher.
Mhm.
Und bevor ich ins Wasser bin, haben sie mir auch einen Zugang gelegt. So wie ich verstanden habe, gehört es einfach standardmäßig dort dazu.
Okay, das kann klinikintern so sein. Das ist jetzt nicht unbedingt immer üblich, aber...
Mich hat es nicht gestört. Sie wollten noch Blut nehmen, dass sie einfach ein Blutbild und der Gerinnungsstatus haben. Und war schwierig, den Zugang zu legen. Und da kam bei mir wieder die Krankenschwester vor, die gesagt hat, ja, schau mal, probier mal da habe ich noch keine gute Hähne oder versuch mal hier.
Okay.
Genau, und die Studierende hatte ein total schlechtes Gewissen, dass sie mich 4-mal punktieren musste insgesamt.
Ja.
Und ich dachte einfach, Hauptsache der Zugang. Und wenn es kein Blut kommt, dann punktier halt doch nochmal. Spielt ja wie keine Rolle.
Mit dem Zugang, ne, den du bekommen hast. Also bei uns ist das so, dass das also in unseren geburtshilflichen Richtlinien nicht festgelegt ist, dass man Zugang unbedingt braucht, sondern wenn man ihn aus einem Grund braucht, dann wird er gelegt. Aber ansonsten muss das nicht standardmäßig bei einer Geburt sein.
Der Zugang wurde dann sehr lange nicht gebraucht.
Ja.
Und im Wasser dann sind die Wehen relativ zügig von den Eröffnungswehen übergegangen in Presswehen.
Ah ja. Hast du auch direkt gemerkt, ja? Also, dass sich das verändert hat, und hattest du so das Gefühl, du musst schieben, oder hattest du das Gefühl, du musst auf Toilette oder so?
Einfach, dass ein sehr starker Druck nach unten besteht und es da nicht mehr Schmerz hat. Also es war eine andere Qualität von Schmerz, weil es mehr ein Druck war und nicht dieses stete Ziehen von den Eröffnungswehen.
Ja. Das sagen ja auch ganz, ganz viele, so dass die Eröffnungswehen irgendwie doof waren, und als es dann zu Presswehen kam, dass es irgendwie besser war. Also, dass man es irgendwie besser kanalisieren konnte, dass es ja irgendwie einfacher zu handeln war.
Mhm. Ich wusste auch, jetzt ist Schlusssport.
Ja, das macht es auch nochmal was.
Das Ende kommt immer näher.
Ja, genau.
Genau. Toll. Und bei der ersten Presse ist danach das Fruchtwasser abgegangen.
Ah ja.
Genau, und ich hatte aber zu Beginn recht Mühe, in die richtige Richtung zu pressen. Die Hebamme haben mir immer wieder gesagt, ich würde in den Kopf pressen. Und die Hebammenstudierende hat mir dann sehr stark geholfen, indem sie zwei Finger vaginal eingeführt hat, mich angeleitet hat, ihre Finger rausschieben zu wollen. Und das habe ich gespürt und dann konnte ich auch wirklich in die richtige, also richtig
das
mitpressen.
Ging für dich dann gut.
Genau.
Und hast du zu dem Zeitpunkt dann schon entschieden, okay, ich bleibe jetzt im Wasser?
Es war mehr, wenn das Kind im Wasser kommt, ist gut.
Okay, ist egal jetzt.
Das Kind möchte jetzt zur Welt kommen. Mhm. Ich fühle mich gerade wohl hier, es passt für mich.
Okay.
Wenn es wieder im Wasser zur Welt kommen will, dann darf es kommen.
Ja. Und dein Mann saß irgendwie hinter dir, seitlich neben dir oder ist er mit ins Wasser gekommen?
Nein, die Wanne war zu klein für zwei Personen.
Okay.
Ja. Und er saß neben mir, Kaffee trinkend.
Okay.
Genau. Und irgendwann hat die Hebamme dann auch gemeint, man sieht jetzt zwischen den, oder währenddem ich presse, sieht man das Köpfchen. Und da durfte mein Mann dann mal schauen. Sie hat die Labien dann gespreizt, während ich gepresst habe. Und dann konnte mein Mann mal den Kopf sehen.
Habt ihr vorher darüber gesprochen, dass das okay ist? Hattet ihr da mal, oder war das so eine spontane Entscheidung? Also, weil das ist ja auch was ganz viele Paare so beschäftigt. Auch manchmal im Vorfeld so, wie ist das, wenn der Partner schaut? Soll er schauen? Soll er lieber nicht schauen? Also manchmal sagen die Partner auch selber, ich will nicht, oder die Frau sagt, ich möchte das nicht. Aber wenn beide damit okay sind, dann ist es ja auch toll, ne, das wirklich das Kind schon so früh zu sehen. Wie war das für euch?
Die haben das vorbesprochen.
Hattet ihr,
bereits während der Geburt. Vielleicht zur Anmerkung, mein Mann ist auch Krankenpfleger. Der arbeitet auf der Notfallstation oder hat auf der Notfallstation gearbeitet und der weiß auch, wie so medizinische Abläufe aussehen können.
Aber Geburt ist ja schon was ganz Spezielles.
Geburt ist nochmal was ganz anderes, aber ich habe es ihm überlassen. Für mich war es okay, wenn er schauen möchte, darf er. Und auch er vor der Geburt hat er gesagt, ich bleibe im Norden, wo ich meinen Kopf. Er bleibt auf der Nordhalbkugel. Als dann aber die Situation war, hat er gesagt, oh, er möchte es sehen.
Ja.
Genau. Und ich habe dann gefragt, ob ich das Köpfchen mal tasten darf.
Super.
Ja, und es war fand ich sehr schön. Ja. Weil man es dann plötzlich merkt, so, ja, da kommt jemand.
Jetzt kommt es wirklich, ne? Ja.
Mhm. Ja, zwischen den Presswehen habe ich dann später nochmal getastet und gemerkt, es geht vorwärts, er rutscht tiefer und er kommt langsam.
Toll. Das motiviert einen auch nochmal total, ne? Also, dass man weiß, so jetzt wird es wirklich geboren. Ich spüre das hier schon außerhalb. Mhm. Das ist schon ein besonderes Gefühl. Auch da muss man wollen. Es geht auch nicht allen Frauen so, dass sie das möchten. Aber ne, wenn man sich das vorstellen kann, dann kann das was ganz Tolles sein und kann einen wirklich auch nochmal ganz toll so animieren.
Motiviert.
Ja, es motiviert. Es
motiviert
richtig.
Sehr stark.
Ja.
Irgendwann habe ich gemerkt, ich fühle mich eigentlich im Wasser nicht mehr so wohl, weil ich einfach viel zu heiß hatte. Ich habe so geschwitzt in dieser warmen Wanne.
Okay.
Und das Beste war immer der kalte Lappen der Hebamme.
Ah ja, sie hat einen kalten Waschlappen dir gegeben.
Genau, mal auf die Stirn, mal auf den Rücken. Ich dachte aber, solange es mit der Geburt gut voranschreitet im Wasser, halte ich das aus und bleibe im Wasser. Irgendwann gab es dann aber Änderungen in CTG nach etwa, ich war zu diesem Zeitpunkt etwa 3/4 Stunde im Wasser. Und irgendwann gab es dann Veränderungen im CTG, das Kind wurde tachykard und
hat mich dann sehr schnell mit den Herzen.
Genau. Mhm. Genau. Und da hat mich die Hebamme dann gebeten, zwischen den Presswehen aus dem Wasser aufs Gewerbe zu gehen.
Und es war dir dann ganz recht, weil dir eh zu warm war.
Ja, aus dem Wasser raus war mir recht. Ich konnte mir einfach noch nicht vorstellen, wie das funktioniert.
Ja.
Vor allem, weil sie mich noch aufgefordert hat, eigentlich noch auf die Toilette zu gehen, aber das ging nicht.
Okay.
Ich konnte aus der Wanne aufs Gebärbett, aber mehr war ich nicht in der Lage.
Mehr Ton war nicht. Okay. Und hast du dann auf dem Gebärbett gelegen, gesessen, gehockt, auf dem Vierfüßlerstand gewesen? Also
wir waren erst im Vierfüßlerstand.
Ja.
Aber auch dort ging's plötzlich nicht mehr so gut voran. Ich hatte auch im Vierfüßler wieder recht Mühe, richtig mitzupressen. Zu diesem Zeitpunkt kam dann auch die Ärztin dazu.
Ja.
Weil klar war, die Geburt dauert wahrscheinlich nicht mehr lange und auch wegen der CTG-Veränderung. Und als im Vierfüßler nicht so gut funktioniert hat, haben sie mich dann gebeten, in eine leicht aufgerichtete Rückenlage zu gehen. Ich durfte meine Füße auf die Oberschenkel der beiden Hebammen abstützen.
Super.
dass ich dort ein bisschen Gegendruck
habe. Ist immer gut, genau. Also, ne,
genau.
Dass man mit den Füßen einfach Kontakt hat, das macht einen totalen Unterschied. Also auch für die, dass man gut drücken kann. Ne? Also das macht einfach total was aus, dass die Füße nicht irgendwo in der Luft hängen oder so.
Ja. Und mein Mann hat mich dann zwischendurch bei den Presswehen beim Kopf unterstützt, dass ich nicht ausweiche
ja.
im Druck.
Hat dir so ein bisschen den Kopf gehalten sozusagen?
Genau, den Kopf gestützt, ja,
ja.
An der Presswehe.
Ja, okay.
Genau, irgendwann habe ich dann auch gespürt, wie das Kind durch den Geburtskanal rutscht. Habe ich wirklich auch den Fortschritt gespürt während der Presswehe, dass er vorwärts kommt. Und auch dort war irgendwann der Punkt, wo die Hebamme gesagt hat, jetzt sieht man den Kopf auch zwischen den Wehen, die Schädelplatte. Und da habe ich nach dem Spiegel gefragt.
Super, ja, sehr gut.
Genau.
Wolltest du selber
dann,
auch mal gucken?
Genau, da habe ich mir im Spiegel geguckt und es haben einfach so einen kleinen schwarzen Haarschopf.
Ja, toll.
Genau, und dann ging es noch etwa 3 Presswehen, da war der Kopf geboren.
Wow, ja, toll.
Und die Studierende hat immer zwischen den Presswehen Dammschutz durchgeführt.
Hat dir einen warmen Lappen an den Damm
mit sehr warmem Lappen
ja.
Und ich bin nicht sicher, ob sie es zwischen den Wehen oder während der Wehe gemacht hat, mit Öl massiert, den Damm. Aber ich glaube, es war während den Wehen auch, dass sie den Kopf ein bisschen gebremst hat.
Und war das für dich angenehm oder wie würdest du sagen?
Oder die Wärme war sehr angenehm.
Ja.
Und die Massage habe ich nicht mitbekommen.
Ah, okay.
Ich wusste einfach, dass sie es macht, weil sie es mir gesagt hat und auch gefragt hat, ob es okay ist, wenn sie das macht. Aber viel habe ich davon nicht mitbekommen.
Okay.
Dann war der Kopf geboren und dann mit der nächsten Pressier kam der Rest.
Ah ja.
Ja.
Okay.
Und dann kam so ein warmes, glitschiges Ding direkt auf die Brust.
Hast du dein Baby selber hochgenommen oder wurde es dir dann auf die Brust gelegt?
Es wurde mir auf die Brust gelegt.
Okay. Und hast du schnell noch so deine Sachen ausgezogen? Oder du warst ja eh wahrscheinlich nackt, weil du
vorher
in der Wanne warst, ne? Ja,
ja,
okay.
Genau.
Okay. Super, ja, schön.
Genau,
okay.
Ja.
Ja. Und wie war der erste Moment? Warm und glitschig.
Warm und glitschig.
Ja.
Das dachte ich schon, als ich den Kopf zwischen meinen Beinen gesehen habe, das Kind hat unglaublich viele Haare.
Ah ja.
Weil man einfach nur seinen schwarzen Buschelschopf.
Ja.
Und der zweite Gedanke war, das Kind riecht nach Spital.
Okay.
Das sagen doch alle, dass neugeborene Kinder so süß riechen oder so diesen typischen Babygeruch haben. Und durch diese Dammmassage mit dem Öl hat das Kind halt für mich nach Krankenhaus, nach Arbeit gerochen, weil ich mit diesen Ölen auch arbeite.
Okay, ja.
Ich fand es nicht so schlimm, ich fand es eher witzig. So.
Ja.
Ah, ja, riecht nach Arbeit.
Riecht nach Arbeit. Okay.
Genau.
Und dann wurden wahrscheinlich so warme Tücher drüber gedeckt und.
Genau, einmal viel Tuch drüber und währenddessen waren die Hebammen noch mit der Nachgeburt auch beschäftigt. Die Plazenta hat sich nicht so schnell gelöst. Also nicht so schnell, nach einer Viertelstunde war die auch da. Aber,
ja, das ist normal.
Es ist im Moment in der Klinik Standard dort, dass, ich glaube, synthetisches Oxytocin gespritzt wird, die Nachgeburt zu fördern.
Das wird ja auch relativ standardmäßig gemacht. Und bei uns ist es so, wenn nach der Geburt Oxytocin gegeben wird, was, wie gesagt, man könnte es auch ablehnen, ne? Also manche Frauen sagen, also wenn bei mir alles normal läuft und ich gar nicht so verstärkt blute oder so, dann möchte ich auch darauf verzichten. Das ist dann auch in Ordnung. Und auch dafür braucht man eigentlich keinen Zugang. Das wird dann bei uns einfach kurz per Spritze gegeben und ist dann erledigt.
Genau, es gab es dann als kurze Infusion und dann war nach 16 Minuten dann die Nachgeburt auch beendet.
Ja, es führt dann oft dazu, dass die Gebärmutter sich einfach nochmal schneller, doller zusammenzieht oder dadurch dann die Plazenta ausgestoßen wird. Und musstest du nochmal einmal schieben? Wie war das? Ist nicht mehr schlimm dann, ne? Also man hat irgendwie keine Lust mehr, ne? Man hat das Kind gekriegt und dann ist man so, was wollt ihr jetzt noch von mir? Aber es ist nicht mehr.
Ja, hat man noch so kurz nebenbei gemacht,
weil
es so viel Arbeit wie das
genau.
Kind zu gebären.
Das ist ja weich, hat keine Knochen. Genau. Und währenddessen habt ihr euer Kind bewundert und geschaut, wie es aussieht und so.
Und auch nochmal bestätigen lassen, dass es wirklich ein Knabe ist.
Ja. Hast du selber nachgeguckt?
Nein.
Nein.
Wir haben der Schwangerschaft erst in der 30. Woche das Geschlecht definitiv erfahren. Und dann nach der Geburt ist wirklich ein Junge.
Ja. Hattet ihr schon einen Namen parat?
Hatten wir schon vor der Schwangerschaft.
Ach, wirklich? Ja.
Ja.
Da wusstet ihr schon, wenn es ein Junge wird, dann und wenn es
ein Mädchen. Junge wird und wenn es ein Mädchen wird, rüsten wir beide Namen.
Das ist ja sehr früh. Lustig.
Wir haben halt immer wieder darüber geredet, seit wir verheiratet waren, war klar, also wir wussten von Anfang an, dass wir Kinder wollen und wir haben, ja. 20 haben wir geheiratet und es hat einfach nie der Zeitpunkt gepasst für den, ja. Nachwuchs, weil ich erst noch meine Weiterbildung machen wollte und, ja. ein Jahr Berufserfahrung auf der Intensivstation, bevor ich Kinder kriege. Und da wir aber immer wieder darüber geredet haben, waren irgendwann
Hattet
auch die Namen schon da.
Ach, wie lustig.
Genau.
Verrückt, ja.
Genau.
Bei meiner Tochter war das so, dass ich mit 16 meiner besten Freundin damals gesagt habe, wenn ich mal, ich krieg mal ein Kind, ein Mädchen und die heißt dann Mascha. Und als ich dann meine Tochter bekommen habe und ihr dann Bescheid gesagt habe, ich habe mir auch nicht sagen lassen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Und dann war es ein Mädchen und dann habe ich ihr Bescheid gesagt und dann hat sie gesagt, und? Heißt sie Mascha? Ich so, ja. Witzig, aber sonst ist ja eher unüblich, dass man es schon vorher weiß. Ne? Die meisten sagen, wir haben so ein, zwei Namen und dann gucken wir uns erstmal das Baby an und gucken, ob es auch passt.
Wir wohnen hier in einer Region, wo Rätoromanisch auch gesprochen wird. Mhm. Und mein Mann ist Rätoromanisch aufgewachsen und wir wollten, dass der Name Romanisch ist. Und da kam von mir aber die Bedingung, es muss aber so sein, dass mein Teil der Verwandtschaft, der nicht Romanisch spricht, den Namen aussprechen kann.
Ah, okay.
Aha. Und das hat die Wahl dann recht eingeschränkt.
Okay, sind das so kompliziertere Namen oder so ungewöhnlichere Namen dann? Also ich kenne mich damit
nicht mal kompliziert, aber die Betonung ist anders aus auf Deutsch und gewisse Laute werden anders ausgesprochen.
Ah.
Es gibt zum Beispiel drei mögliche Betonungen von T und je nachdem, wie stark oder wie schwach es betont wird, ist auch die Schreibweise anders.
Interessant,
und,
ja.
Genau, ich wollte einfach nicht, dass dann mein Kind...
Dass immer nachgefragt wird, wie wird es betont oder dass es falsch
wird, oder,
gemacht
also immer
wird.
Falsch
oder
ausgesprochen,
ja,
wird.
Ja, 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 verstehe, genau. Verstehe. Also du wolltest einen Namen, der auch irgendwie so ein bisschen einfach ist. Den,
genau.
Den alle auch verstehen, ja, super.
Genau.
Okay,
ja.
Cool. Ja.
Und mein Mann durfte dann die Nabelschnur durchschneiden, mhm. nach der Geburt. Aber ich war abgelenkt von den kleinen Dingen.
Ja.
Ich hab nur gesehen, er hatte mal so eine Schere in der Hand und irgendwann da die Narbe stand.
Du warst in einem anderen Space. Ja.
Ja, ich war abgelenkt.
Ja, ja.
Genau, und das Gewusel rundherum war eigentlich dann auch relativ schnell vorbei.
Ja.
Also nachdem die Plazenta geboren wurde und einmal auf Vollständigkeit geprüft wurde und auch die Eihäute auf Vollständigkeit geprüft wurde, habe ich es mir noch zeigen lassen von den Hebammen und
ist spannend, oder? Sich das,
ja,
anzugucken,
sehr.
Das Zuhause vom Kind für diese lange Zeit.
Ja, vor allem, also, habe ich selbst gemacht.
Ja, eben, genau, genau.
Danach sind die Hebammen und die Ärzte eigentlich relativ schnell,
ja.
und haben uns zu zweit gelassen, bis,
ja.
wir das Kind kennenlernen durften.
Schön, ja. Das habe ich auch mal so gemacht, dass ich gesagt habe, so, ich bringe jetzt mal hier alles raus und räume ein bisschen auf und lasse euch mal einen Moment in Ruhe. Man muss dann schon relativ bald wieder kommen, ne, weil man muss ja gucken, ob die Gebärmutter sich gut zusammenzieht und dass man nicht stark nachblutet oder so.
Mhm.
Und auch mal nach dem Kind schauen, aber so einen Moment erstmal rausgehen und so dieses erste Ankommen mal den beiden Eltern überlassen, ja. fand ich auch mal was ganz Gutes.
Also von meinem Gefühl her waren wir fast eine Stunde.
Ah ja.
Nur zur Zeit.
Oh wow,
ja.
okay. Kam niemand zwischendurch rein, mal gucken oder so, ganz kurz?
Wenn habe ich es nicht mitbekommen.
Hast du nicht mitgekriegt? Ja, wahrscheinlich schon.
Also durch die Nachgeburt, es waren schon noch eine halbe Stunde etwa da, nachdem das Kind geboren wurde. Durch das waren ja auch die Abgaskurs nach der Geburt schon erledigt, als sie rausgegangen sind.
Also das Kind wurde schon bewertet, das ist schon gut angekommen, ja. es war schon alles soweit in Ordnung. Mhm.
Ja, volle Punktzahl.
Volle Punktzahl.
Es war dort auch schon klar, dass ich nicht weiter blute oder nicht stark blute.
Ja.
Und das haben wir eigentlich wirklich, ich habe das Gefühl, es war eine Stunde, ich habe aber auch nicht auf die Uhr geschaut.
Ja.
Einfach Zeit zu zweit anzukommen.
Schön.
Oder erst zu dritt.
Zu dritt,
anzukommen,
ja,
mit dem Kind.
Ja, klar, ja. Und man sagt ja auch die erste magische Stunde, ne? Also wenn möglich, dann sollte man ja auch mit so wenig Störungen wie möglich,
mhm.
eher ungestört im Haut-zu-Haut-Kontakt,
ja.
sein in der ersten Stunde. Ja, super. Aber sag mal, dann war das ja eine sehr schnelle Geburt, oder? Wie lange hat es gedauert? Was weißt du so ungefähr?
Vom Moment, als ich festgestellt habe, dass ich Wehen habe, bis das Kind da war, 6 Stunden.
Das ist eine richtig schnelle erste Geburt. Und zwar am 1. April.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Ja, toll.
Und irgendwann dann nach meiner gefühlt einer Stunde haben sie dann das Kind mal vermessen, gewogen.
Ja.
Auch weil ich neugierig war, was für ein großes Kind ich da geboren habe.
Ja. Und wie groß war es?
54 Zentimeter lang,
ja.
und 3800 Gramm.
Ja, schon ordentlich.
Ordentlich.
Ja, ordentlich.
Genau. Also wir sind dann relativ lange im Gebärsaal geblieben, bevor wir auf die Wochenbettstation verlegt wurden, weil wir ein Familienzimmer wollten. Weil ich wusste, mein Arbeitgeber, weil ich im in der gleichen Klinik arbeite, zahlt mein Arbeitgeber den Zuschlag für das Familienzimmer.
Luxus. Ja. Toll.
Und um 9 habe ich geboren und um 14 Uhr sind wir dann verlegt worden.
Ach, so spät, weil das musste erst frei werden wahrscheinlich
Musste noch geputzt werden.
Haben sie euch so lange dort gelassen? Ja, weil normalerweise geht man ja so nach 2 Stunden rüber.
Genau. Mhm. Da ich die einzige Gebärende war.
Ach, super.
An diesem Vormittag.
Dann war es ja entspannt.
War auch der Platz da, dass ich bleiben konnte.
Ja. Und die schwangere Studentin hat dich betreut.
Die Berufsbildnerin war schwanger.
Die Ausbilderin. Ah ja, okay. Ja.
Genau. Ja, die haben uns dann, wir sind dann zu Fuß hoch auf die Wochenbettklinik. Mhm. Das Kinderbett, das sie uns reingestellt haben, hier haben wir fürs Gepäck gebraucht.
Ah ja.
Ja, sind dann hochgelaufen auf die Wochenbettklinik.
Ja.
Oder auf die Wochenbettstation, ja.
Ja. Bei uns wird das Kinderbett immer aus versicherungstechnischen Gründen, muss man immer, wenn man in einer Klinik unterwegs ist, das Kind in diesem Bett schieben und darf das eigentlich theoretisch nicht im Arm tragen, weil wenn man dann stolpert, dann ist ein Problem.
Ja.
Ja.
Mir wurde angeboten, ein bisschen im Arm.
Ja.
Also ich hatte so ein Bonding-Shirt bekommen von der Klinik.
Ja.
Hat es da drin eingepackt und sie haben gefragt, ob ich hochlaufen will oder ob ich im Rollstuhl hoch will.
Ja.
Nachdem ich, laufen geht besser als sitzen.
Ja, super. Ja schön. Ja. Also dann ging es dir richtig gut danach. Also du warst schnell fit, du konntest gut laufen.
Ich hatte
keine Kreislaufprobleme.
Nein, gar nicht, nur eine minimale Geburtsverletzung.
Ja.
Es wurde mir angeboten, ob sie genäht werden soll aus kosmetischen Gründen. Da dachte ich, nee, also aus Kosmetik habe ich jetzt keine Lust mehr, noch Fäden da unten zu haben.
Ja.
Und das heilt auch so.
Ja, genau. Wenn das so ganz kleine Verletzungen sind, dann kann man das einfach auch so lassen. Das heilt ganz von selber.
Ja.
Ja, Salome, die Geburt ist noch gar nicht lang her. Dein Kind ist auch noch richtig klein, ist gerade mit Papa spazieren, damit wir einmal sprechen können. Mhm. Du kannst ja noch mal sagen, im Nachhinein, was dir besonders geholfen hat oder was herausfordernd war, so einen kleinen Rückblick nochmal.
Für mich sehr hilfreich war, dass ich vor der Geburt, so die letzten 4 Wochen, praktisch täglich einen Ausschnitt von positiven Affirmationen mir angehört habe. Das ist von einem Schweizer, Hypnobirthing Schweiz, hat auch einen Podcast von denen, wo einfach während 20 Minuten verschiedene positive Affirmationen zur Geburt vorgelesen werden. Das war so meine täglichen 20 Minuten Meditation, teilweise auch eingeschlafen währenddessen.
Dann hast du gut entspannt.
Genau. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich gewisse Sätze wirklich mit mir mitnehmen konnte in diese Geburtssituation. Also ein Beispiel, der mich wirklich durch die Geburt getragen hat, war der Satz, ich vertraue den Menschen, die mich durch die Geburt begleiten. Mhm. Und ich habe wirklich gespürt, das konnte ich mitnehmen. Ich hatte vollstes Vertrauen in die Arbeit der Hebammen, in meinen Mann, der auch dabei war, und auch in die Gynäkologin, die am Schluss zur Geburt dazu kam. Und der zweite Satz, der mich sehr stark geleitet hat, war, dass ich das Gebären meinem Körper und meinem Kind überlasse. Die wissen, was zu tun ist. Und ich mich davon führen lassen darf. Am schwierigsten fand ich wirklich so den Moment zu begreifen, ich kriege jetzt heute ein Kind.
Ja.
Und vor allem dann nach der Geburt, was mache ich jetzt damit? Wo ist die Bedienungsanleitung?
Ja, das geht uns, glaube ich, allen so.
Das hat jetzt einmal 9 Monate lang all-inclusive in meinem Bauch. Ich musste mich um nichts kümmern. Ich durfte einfach schauen, dass es mir gut geht. Der Rest läuft, das Kind nimmt sich, was es braucht. Und dann haben wir plötzlich so ein kleines Wesen. Und mein Mann und ich haben beide keine Erfahrung mit Säuglingen und mit Neugeborenen. Und dann auch schon nur ziehe ich dem Kind an zum Schlafen oder wie halte ich das fest? Was kann ich tun?
Hm.
Das waren dann so nach der Geburt sehr große Herausforderungen.
Ja. Aber man wächst doch recht schnell rein, oder?
Ja. Und das ist viel Versuchen und Scheitern.
Ja, total, total. genau. Aber das Gute ist ja, ihr seid ja auch die ersten Eltern für dieses Baby. Das kennt auch nicht anders. Ihr lernt zusammen. Das finde ich auch immer sehr beruhigend zu wissen. Das ist ja.
Genau.
So, also wenn man so das Gefühl hat, boah, ich stelle mich hier noch nicht so ganz perfekt gut an beim Wickeln oder so, das Kind kennt es auch nicht anders. Ja, was ich super spannend fand, das hast du ja jetzt auch nochmal bestätigt mit dieser Affirmation, dass du Vertrauen hast in die Personen, die dich betreuen. Ich fand es sehr interessant, dass du gesagt hast, dass du dich so abgegeben hast an der Tür, weil das oft so was ist, was ich nicht unbedingt so empfehlen würde. Ne? Ich empfehle ja eigentlich immer, gut informiert zu sein und selber zu wissen, was man möchte. Aber da sieht man auch, wie individuell das tatsächlich ist. Und manchen tut es einfach total gut zu sagen, ich gebe mich jetzt ab. Ihr kennt euch aus und ich gebe mich in eure Hände und ich mache jetzt einfach, was ihr mir ratet. Und für manche, wie offensichtlich auch für dich, ist das völlig in Ordnung. Und das ist ja dann auch völlig in Ordnung. Aber das fand ich nochmal interessant und ganz speziell bei deiner Geschichte.
Es sind wie zwei Sachen. Auf der einen Seite war ich ja informiert darüber, wie eine Geburt abläuft.
Ja.
Auch, also einerseits das Körperliche, aber auch welche Interventionen könnten auf mich zukommen.
Ja.
Angefangen beim Tasten des Muttermundes, wie weit der ist, hin zu weiteren Hilfsmitteln, die zur Unterstützung der Geburt eingesetzt werden könnten, zum Beispiel die Saugglocke oder so.
Ja.
Und auf der anderen Seite arbeite ich selbst in einem Feld, wo ich darauf angewiesen bin, dass sich meine Patienten voll und ganz dem vertrauen, was ich mache.
Ja.
Die müssen, weil sie sediert sind, nicht selbst für sich einstehen können. Die und deren Angehörigen müssen darauf vertrauen, dass ich sie an der Hand nehme und in den richtigen Weg führe. Und ich glaube, dieses Vertrauen konnte ich auch so mitnehmen, dass ich mich auch in die Hände von Fachkräften begebe, die wissen, welche Schritte in der Geburt nötig sind und mich dadurch auch einfach in der Hand nehmen lassen konnte und durch diese Geburt geführt werden konnte.
Und die haben das auch gut gemacht.
Sehr, ja. Das, was am besten getan hat, war wirklich lernen, Nein zu sagen. Dass man wirklich gerade in der Schwangerschaft, aber nachher auch mit dem Kind für sich einstehen darf und sagen, ich mag nicht oder ich möchte nicht und behalte deine Geschichten für dich. Weil es bei mir teilweise auch dazu geführt hat, weil ich eine so gute Geburt hatte, dass ich manchmal ein schlechtes Gewissen hatte, das den Freunden zu erzählen. Da hatte ich teilweise wirklich fast das Gefühl, ich habe das nicht verdient, eine so gute Geburt gehabt zu haben, weil es die anderen so schlecht hatten oder so schwierig hatten.
Oh je,
und
ja.
Eben das eine Nein, ich möchte nicht diese Geschichte hören oder auch später im Wochenbett, nein, ich mag keinen Besuch kriegen heute, er hat viel Druck rausgenommen auch. Oder nimmt sich für sich einstehen zu können und Nein zu sagen, nimmt viel Druck raus aus dem Ganzen.
Ja, toll. Also, wir haben gelernt, liebe Salome, von dir, Nein sagen ist wichtig. Dass man wirklich seine Grenzen wahrt, ne? Dass man wirklich guckt, was lässt man an sich rankommen in der Schwangerschaft und vielleicht auch danach. Wem man freundlich, aber bestimmt sagt, dass die Geschichten man sich gerne zu einem anderen Zeitpunkt später mal anhören kann, aber nicht jetzt. Und was ich sehr spannend fand, ist, wie du überhaupt herangegangen bist an die Geburt, dass du so für dich gesagt hast, du guckst, dass es dir gut geht, dass es dir körperlich gut geht, dass es dir psychisch gut geht. Du hast ganz tolle Affirmationen gefunden oder Hypnosen für dich gefunden, wo Affirmationen dann auch drin waren, mit denen du gut was anfangen konntest, die du gut mitnehmen konntest für deine Geburt. Und was ich sehr, sehr spannend fand, du hast keinen klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, sondern du hast dich einfach selber so weit informiert, wie das für dich richtig und wichtig war und hast dann dich vertrauensvoll abgegeben an das Klinikpersonal. Und das finde ich ganz spannend, dass man einfach auch so eine ganz tolle Geburt haben kann. Also es ist was super Persönliches, wie man sich vorbereitet und was man für sich braucht, um einfach gut in die Geburt zu gehen und gut durch die Geburt zu kommen. Da danke ich dir ganz herzlich für deine schöne Geschichte, die du uns erzählt hast.
Sehr gerne.
Und wenn ihr auch mal Lust auf einen Besuch im Geburtskanal habt, dann schreibt mir gerne. Also wenn ihr eine Expertise habt, die hier mal einen Platz finden soll oder wenn ihr eure Geburtsgeschichte erzählen möchtet, meldet euch bei mir. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes, wo ich euch auch die Schweizer Hypnose-Seite verlinken werde. Und das war der Geburtskanal und damit verabschiede ich mich bei euch und bei dir, liebe Salome, und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.